NDR Blue Nachtclub. Überpop.
Am Mikrofon Andreas Moll und wir gehen direkt rein in das Thema, das derzeit die Debatten dominiert. Die Qual der Wahl und ihre Folgen. Die Landtagswahlergebnisse in den beiden ostdeutschen Bundesländern Thüringen und Sachsen haben viele schockiert, wenige überrascht und sie führen zu Gedankenspielen mit völlig neuartigen, teils zuvor noch undenkbaren Koalitionsmöglichkeiten, Stichwort Unvereinbarkeit. Die Erfolge von AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht werden in großen Teilen der Popkultur, auch im Osten, mit Argwohn und Besorgnis gelesen. Sie fallen in eine Krisenzeit und spiegeln den Zustand einer gespaltenen Gesellschaft wider, die in Teilen spätestens seit 2015 in Aufruhr ist. In den vergangenen 9 Jahren ist viel passiert, Stichwort Polykrise. Pandemie, Lockdown, Impfpflicht und Angriffskrieg mitten in Europa. Inflation, Migration, Integration, aber auch Terrorangriffe, Messerattacken, populistische Parolen bis weit in die politische Mitte und sogar in die SPD hinein. All das ist neu und wurde schon vor 3 Jahren in einem Song beschrieben, mit dem ich die Sendung eröffnen möchte. In aller Tristesse und Trostlosigkeit steckt darin auch abgründiger Humor. Wenn Reinhard Grebe, Wessi im Osten und Barde der Bundesländer, ironisch unsere mega nice Zeit besingt.
Wir fahren wieder auf Tournee durch die BRD. Was geschieht in dem Gebiet? Nee. An der Landstraße frische Eier und Plakate der AfD. Hass, 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 die neue Dauerausstellung. Sommerreifen, Winterreifen, Mittelstreifen und die Scheibe klar. Kein Insekt perfekt. Spann mal Scheibenreiniger. Meine Filterblase sagt Reinhard, du bist so geil. Draußen die Außenwelt, alles zieht vorbei. Ich dreh einen Film, ich schreibe ein Buch. Ich bin auf der Erde nur zu Besuch. Wir fahren durch Sachsen, an der Straße steht ein Gnu. Mir fallen die Augen zu. There's no planet B, der Plumpsack geht um. Tanken, blink, 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 nächste Ausfahrt, Edelmuseum. Mit rechten Reden, mit rechten Plaudern, rechte Echten. Wir sind die Guten und das sind die Schlechten. Als die Flüchtlinge kamen, hast du auch nicht willkommen geschrien. Du hast die Schlangen gesehen und gedacht, zu meinem Konzert wollen die nicht. Nee, schalt das Radio ein. Und die Sonne scheint wie Jennifer Lopez. Deine Stimme sagt, gute Fahrt, wo ihr auch seid. Ich wünsche eine mega nice Zeit. Eine mega nice Zeit. Eine mega. Überall vegane Sahne, vegane Liebe, veganer Hass. Wir fahren durch Sachsen, wir fahren durch den Tschad. Meine Filterblase sagt, das Klima ändert sich, bleib wie du bist. Jetzt kritisier mich schon mal, nee, dafür bin ich nicht da. Ich dreh einen Film, ich schreibe ein Buch, ich bin auf der Erde nur zu Besuch. Hitler und die Nazis, das ist nur ein Vogelschiss. Hat der Go Land gesagt. Früher waren das ein paar Verrückte, die waren besoffen oder dement. Die saßen in der Bahnhofsmission, heute sitzen die im Parlament. Schalt das Radio ein und die Sonne scheint wie Jennifer Lopez. Deine Stimme sagt, gute Fahrt, wo ihr auch seid. Ich wünsche eine mega nice Zeit. Eine mega nice Zeit. Eine mega.
Wir fahren wieder auf Tournee,
fragt sich, wie lange noch. Bald mit der Kutsche oder zu Fuß oder auf den Knien, um Buße zu tun. Die Welt, wie wir sie kannten, wird vergehen. How dare you, Schweinesystem. Schalt das Radio ein und die Sonne scheint wie Billie Eilish. Und du fragst, muss man die kennen? Und ich sag, eilig. Freilich, es wird eine mega nice Zeit. 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 Eine mega nice Zeit.
Mega nice Zeit von Reinhard Grebe erschien schon 2021 mitten im Lockdown und beschrieb unsere gespenstische Gegenwart, widersprüchliche Wirklichkeit und politische Gemengelage. Frische Eier und aus seiner Sicht faule Eier an der Straße, Wahlplakate der AfD und nun nach deren Wahlerfolgen in Thüringen und Sachsen, aber auch den Erfolgen des Bündnis Sarah Wagenknecht, die sich selbst als linkskonservativ bezeichnet, stellen sich nicht nur in der Politik einige Fragen. Auch in der Popkultur, insbesondere im Osten der Republik. Was geschieht in dem Gebiet, fragte eben Reinhard Grebe im Eröffnungssong. Kurz vor diesen Landtagswahlen rockte Jaml mal wieder den Förster. Sie wissen schon, Jaml, das sogenannte Nazidorf in Mecklenburg-Vorpommern, über das der NDR-Fernsehkollege Michel Abdullahi eine sehenswerte, schockierende und entlarvende Doku gemacht hatte. Einen Monat lang lebte er in einer Holzhütte dort und mischte sich unter die Dorfbewohner. Jaml ist ein Ortsteil der Gemeinde Gergelow im Landkreis Nordwestmecklenburg. Grevesmühlen und Wismar sind jeweils nur etwas mehr als 10 Kilometer entfernt. Die Gegend ist geprägt von Feldern, Wiesen, Wäldern und der Nähe zur Ostsee. Idylle pur, könnte man meinen. Doch Jaml hat sich seit den 1990er Jahren zu einem Dorf entwickelt, in das immer mehr Personen und Familien aus der rechtsextremen Szene gezogen sind. Neonazis mit völkischen Gedanken sind dort in der Überzahl. Ein regelrechtes Nazidorf, so beschreibt es ndr.de. An der Situation vor Ort hat sich das Künstlerpaar Birgit und Horst Lohmeier gestört. Die beiden waren 2004 in den ehemaligen Forsthof nach Jaml gezogen und wollten nicht tatenlos zusehen, wie sich noch mehr Rechtsextreme im Dorf und der Region ansiedeln. Sie wollten ihnen die Stirn bieten und etablierten das Festival Jaml rockt den Förster. Und in Jaml bin ich nun verbunden mit Birgit Lohmeier, der Künstlerin und Festivalmacherin. Hallo Birgit.
Hallo.
Jaml rockt den Förster fand statt am 22. und 23. August. Wer war dieses Jahr alles da?
Oh, wirklich wieder namhafte Acts. Also angefangen mit den Fantastischen Vier, mit Querbeat aus Köln, Adam Angst, Ebo, Selig, Element of Crime, Heaven Shall Burn, Olli Schulz, um nur einige zu nennen.
Wie schafft ihr es, immer wieder so namhafte Acts in ein Dorf in Mecklenburg zu bekommen? Oder bewerben die sich sogar selbst aus ihrer politischen Überzeugung, ihrem Engagement heraus?
Das ist durchaus unterschiedlich. Wir hatten ja schon mal Herbert Grönemeyer auf unserer Bühne und der hat sich damals tatsächlich selber bei unserer Agentur, die uns das Booking macht, beworben quasi, beziehungsweise gesagt, er würde gerne hier auftreten. Alle anderen Bands sind, glaube ich, eher angesprochen von der Agentur, die uns ja die Toten Hosen zur Verfügung stellt.
Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
2015 waren wir ja Opfer eines Brandanschlages. Da hat unsere große Scheune gebrannt und brannte komplett nieder. Das ging durch die deutsche Medienlandschaft und auch die Toten Hosen nahmen es wahr und sagten sofort, da müssen wir hin, da müssen wir spielen. Denn anderthalb Wochen nach diesem Brand war der Festivaltermin angesetzt. Und das haben sie auch wahrgemacht. Wir haben ganz schnell sehr, sehr viel gerödelt, um das so eine große Band auf unsere kleine Bühne zu bekommen. Und die haben hier halt einen Benefits-Auftritt gegeben, sind aber dann abgereist, nicht ohne zu sagen, wir möchten euch weiterhin langfristig unterstützen. Und diese Unterstützung ist halt das, dass diese Profis aus der Musikagentur uns zur Seite stehen, nicht nur beim Booking, auch bei der gesamten Festivalorganisation.
Fangen wir mal vorne an. 2007 begannen du und dein Mann Horst mit öffentlichen Veranstaltungen gegen die Abschottung des Dorfes und dessen Vereinnahmung von Rechtsradikalen vorzugehen. In dem Jahr öffnetet ihr damals erstmals die Pforten eures Hofes, auf dem ihr als Künstlerpaar lebt, für die Öffentlichkeit. Die Geburtsstunde von Jamel rockt den Förster. Wie kam es überhaupt zu dem Namen? Wie ging alles los? An wen hat sich das ursprünglich gerichtet?
Wir haben ja 2004 unseren Forsthof hier übernommen und sind hierher gezogen von Hamburg aus und mussten ein knappes Jahr später feststellen, dass es erneute Zuzüge in dem Dorf gab. Und das waren Menschen, die sehr, sehr eindeutig rechtsextremer Gesinnung waren. Nicht nur Männer, Frauen, sondern auch Kinder. Ganze Familien waren hier ganz gezielt in dieses Dorf gezogen, weil es ja hier einen alteingesessenen Neonazi gibt und gab damals schon. Und wir merkten, dass wir in der Minderzahl sind. Wir wurden ganz schnell auch beschimpft und bedroht und uns wurde signalisiert, man möchte uns hier in diesem Dorf eigentlich gar nicht haben. Und daraufhin haben wir gesagt, wir müssen die Öffentlichkeit informieren, was hier gerade passiert ist, dass die demografischen Verhältnisse dermaßen gekippt sind, dass wir als Demokraten in der Minderheit sind und drangsaliert werden. Und daraufhin haben wir öffentliche Veranstaltungen auf unserem Hof, der zum Glück groß genug ist, durchgeführt. Kunstausstellung, Gartenausstellung und schon das kleine erste Rockfestival. 2007 hat es stattgefunden.
Jamel rockt den Förster. Wie kamt ihr auf den Namen?
Ja, ist relativ naheliegend. Wir leben auf einem ehemaligen Forsthof und wir haben eine Förstersfigur, so eine kleine geschnitzte aus dem Erzgebirge, mal auf dem Flohmarkt gekauft. Das war unser Maskottchen und der Ortsname Jamel sollte auch irgendwie vorkommen. Also Jamel rockt den Förster.
Und was ihr als kleines, feines Sommerfest für Freundinnen und Freunde, Verwandte, Kolleginnen und Kollegen begann, entwickelte sich zwangsläufig beinahe zu einem ambitionierten gesellschaftspolitischen Projekt, heißt es auf eurer Website zu dem Festival. Die Veranstaltung ist ehrenamtlich organisiert und überwiegend durch Spenden und von Sponsoren finanziert. Was heißt das konkret?
Das heißt, dass niemand mit diesem Festival Geld verdient. Sämtliche Acts, egal wie berühmt und bekannt sie sind, verzichten auf ihre normalen Gagen und bekommen von uns nur ihre Produktionskosten ersetzt. Das heißt, durchaus bei so einem großen Act wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer sind das dann schon fünfstellige Beträge. Trotz alledem könnten wir uns sozusagen dieses exquisite Line-up, was wir jedes Jahr haben, überhaupt nicht leisten, wenn diese Menschen nicht auf ihre Gagen verzichten würden. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Es heißt außerdem, die gesamte Organisation des Festivals liegt in Händen eines kleinen Trägervereines, der gemeinnützig ist, der Spenden einwirbt, der Crowdfunding betreibt. Ab und zu haben wir auch ein staatliches Förderprogramm in Anspruch genommen. So finanziert sich das Festival und sämtliche Auf- und Abbauhelfer und die Menschen, die während des Festivals hier als Helferinnen und Helfer unterwegs sind, sind auch ehrenamtlich für uns tätig.
Und Schirmherrin des Open-Air-Festivals ist seit 2016 Manuela Schwesig, die heutige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. War sie auch da?
Es ist in diesem Jahr das erste Mal passiert, dass sie nicht anwesend sein konnte. Sie hat aber durchaus sehr akzeptablen Ersatz geschickt, nämlich unsere Kultusministerin aus MV, Bettina Martin, war hier an zwei Tagen des Festivals sogar.
Das Engagement gegen Rechtsextremismus und für eine demokratische, offene Gesellschaft stieß von Anfang an, nicht überraschend, auf wenig Akzeptanz in der rechten Szene, auch vor Ort. In den vergangenen Jahren haben du und dein Mann viele Demütigungen erfahren müssen. Beschreib doch bitte mal die Bedrohungslage vor Ort.
Also es ist schon so, dass wir hier uns in unserem Dorf sowieso, aber auch in der näheren Umgebung nicht wirklich wohlfühlen, wenn wir in der Öffentlichkeit unterwegs sind. Wir achten sehr stark darauf, wer uns wahrnimmt, mit welcher Miene, mit welchen Blicken wird auf uns reagiert. Wir sind sehr wachsam geworden einfach, weil wir haben ja schon alles erlebt im Grunde, was das Strafgesetzbuch hergibt. gibt auf der Opferseite. Wir sind bedroht worden, wir sind bestohlen worden, wir sind Opfer von Sachbeschädigungen geworden. Und alles kulminierte dann 2015 in dieser feigen Brandstiftung an unserer Scheune. In der Brandnacht war es völlig unklar, ob unser Wohnhaus nicht auch in Flammen aufgehen würde. Das heißt also, wir wären beinahe obdachlos geworden durch diese Straftäter.
Das heißt, das muss man ganz ernst nehmen. Wie ernst nehmt ihr das? Wie gefährlich ist es? Wer oder was schützt euch? Und generell, wie wird euer Festival geschützt?
Unser Festival wird so geschützt, dass wir immer vollmundig behaupten, dass wir das bestgeschützteste Festival unter der Sonne, weil wir haben natürlich eine große, sehr gute Security-Firma hier bei uns auf dem Gelände mit, diesem Jahr waren es glaube ich 30 Leute, die als Sekus hier gearbeitet haben. Dann haben wir draußen im Dorf immer die Polizei mit einer Einheit aufziehen, die unsere rechtsextremen Nachbarn, die traditionell sich auch immer zusammenrotten zu unserer Festivalzeit, sozusagen in ihre Grenzen verweisen und auch einen Verkehr von einer Seite des Dorfes links und rechts zu verhindern.
Und wie reagieren die anderen Dorfbewohner auf das Festival ganz konkret? Also gibt es da Störversuche? Und wie stellt ihr sicher, dass sich von denen keine einschleusen und Unfrieden stiften? Die Gesinnung steht einem ja nicht immer auf der Stirn geschrieben.
Also die Reaktion der Jameler Dorfbewohner auf unser Festival war natürlich von Anfang an negativ. In den ersten Jahren wurde noch ziemlich simpel im Dorf selber plakatiert. Da gab es dann diesen wunderbaren Ausspruch, Jamel scheißt auf den Förster, stand wortwörtlich auf ein Plakat geschmiert, das alle unsere Besucher natürlich wahrnahmen, wenn sie ins Dorf kamen. Mittlerweile ist es ein bisschen subtiler geworden. Also sie rotten sich, wie gesagt, während des Festivals gerne zusammen, betrinken sich und versuchen, abfällige Bemerkungen zu machen, Leute zu beleidigen. Es gab auch schon Straftaten im Sinne von zerstochenen Reifen zum Beispiel oder einer Bedrohungslage, die wir vor ein paar Jahren mal hatten, auf dem Campingplatz. Das ist aber relativ marginal. Mittlerweile stören sie das Festival einfach auf juristischem Wege. Sie haben also begriffen, dass es nichts bringt, diese kleinen aktiven Störversuche hier während des Festivals. Sie haben jetzt vor dem Festival uns massiv juristisch drangsaliert, kann man nur sagen. Horst und ich sind sogar angezeigt worden wegen Umweltverschmutzung. Hat sich alles als haltlos erwiesen, ist aber erstmal was, mit dem man sich auseinandersetzen muss, das einem einige graue Haare beschert und vor allen Dingen relativ hohe Anwaltskosten.
Und wie sieht es aus mit Cybermobbing, Bedrohung, Hetze, Pöbelei im Internet?
Das hält sich glücklicherweise sehr, sehr im Rahmen. Es gibt ab und zu mal, wir sind bei Facebook und bei Insta, ein paar Kommentare, die eindeutig nicht von Demokratinnen oder Demokraten stammen. Das löst sich aber meist hervorragend selbst durch unsere Community, unsere Follower, die sofort gegenhalten. Also wir selber mussten noch nie reagieren auf so eine Anmache, Pöbelei oder Verunglimpfung.
Der Kampf gegen rechts sei eure Lebensaufgabe, sagt ihr, also du und dein Mann Horst. War das schon vor eurem Umzug nach Jamel klar? Oder wurde es erst dort dazu?
Vor unserem Umzug nach Jamel waren wir zwar nicht gerade unpolitische Persönlichkeiten, wir haben uns aber mit dem Thema Rechtsextremismus nicht dermaßen umfassend befasst, wie wir es jetzt getan haben. Und wir sind mittlerweile ja auch als Experten in der politischen Bildung gefragt für das Thema Rechtsextremismus. Nee, also vor dem Umzug nach Jamel war uns das überhaupt nicht klar. Wie gesagt, damals lebt nur ein Mensch, der berüchtigt war als Rechtsextremer in diesem Dorf Jamel. Und wir haben es uns schlicht zugetraut mit diesem Menschen, der auch noch am ganz anderen Ende des Dorfes sein Haus hatte, irgendwie umzugehen. Auf Hamburg-St. Pauli, wo wir die letzten 15 Jahre lebten, hat man durchaus auch sozial unverträgliche Nachbarschaft und wir waren da immer ganz gut klargekommen. Wir haben uns leider insofern geirrt, als dass wir diese Taktik der Rechtsextremen damals noch gar nicht kannten, ganz gezielt kleine Dörfer zu besiedeln.
Das Festival gegen Rechtsextremismus ist im Laufe der Jahre immer beliebter geworden, auch bei den teilnehmenden Musikerinnen und Musikern. Während in den Anfangsjahren kleine, damals eher wenig bekannte Bands auf die Bühne in Jamel kamen, traten später namhafte Bands und Musiker auf. So spielten zum Beispiel Alphaville im Jahr 2014 und spätestens seit dem schon erwähnten ziemlich spontanen Auftritt der Toten Hosen 2015 hat das Festival auch überregional einen Namen. Sogar Herbert Grönemeyer ist, wie du schon erzählt hast, als Überraschungsgast in Jamel aufgetreten. Zur Tradition geworden ist der Umgang mit dem Line-Up. Welche Bands oder welche Musiker kommen, bleibt seit 2017 immer bis kurz vor dem Auftritt geheim. Warum?
Das haben wir uns überlegt, um die Besucherströme sozusagen insofern zu steuern, als dass jetzt wirklich nur noch Menschen kommen, die mit den Zielen unseres Festivals für eine offene demokratische Gesellschaft einzustehen und laut zu werden, komplett übereinstimmen. Man weiß zwar im Vorwege, das Line-up wird wieder sehr toll, aber man weiß, wie gesagt, nicht, wer tatsächlich spielen wird. Und das hat sich als erfolgreich herausgestellt, dieses Konzept. Die Menschen, die hier sind, sind wirklich wegen der Sache da, nutzen auch die Informationsstände und Workshops, die wir rund um das Musikprogramm herum gestrickt haben, sehr ausgiebig und gehen immer alle ganz beseelt und vor allen Dingen auch schlauer nach Hause als vorher.
2024 kamen neben Element of Crime auch Selig und die Fantastischen Vier nach Jamel. Die Hip-Hop-Gruppe lobte das Veranstalter-Ehepaar mit den Worten: Vielen Dank an die Familie Lohmeier, dass sie Liebe verbreiten in Zeiten der Dunkelheit. Ging das runter wie Öl oder wie Fanta?
Wie beides im Zweifel in diesem Fall. Na, das ist natürlich toll, weil die Musiker, die bei uns auftreten, die wissen, was wir hier tun und sie sind deswegen hier, um uns zu unterstützen. Und das spüren wir. Auch wenn jemand nicht so explizit von der Bühne herunter sowas sagt, fühlen wir uns wahnsinnig aufgehoben, auch bei den Künstlern und Künstlerinnen.
Ich habe im Vorgespräch erfahren, du hast zu Selig einen besonderen Bezug. Wie war deren Auftritt und was von Selig wollen wir in diesem Kontext einmal spielen?
Der war super. Ich meine, das sind die Stars und Helden unserer Hamburger Zeit. Und ich würde ganz gerne Ohne dich von ihnen hören, weil, wie Horst, der selber Musiker ist, selber Gitarre spielt, sagte, dieser Song enthält nämlich ein penetrant geiles Gitarrensolo.
Dann hören wir Ohne dich von Selig und bis gleich hier im Nachtclub über Pop.
Langeweile besäuft sich meilenweit. Ich zähl die Ringe an meiner Hand. Dort draußen alles dreht sich still um nix herum. Und ich male deine Schatten an jede Wand. Es kommt so anders, als man denkt. Herz vergeben, Herz verschenkt. Ich gab dir meine Liebe, gab dir Zeit, Geduld und Geld. Ich legte mein Leben in deine kleine Welt. Wer auch immer dir jetzt den Regen schenkt, ich hoffe, es geht ihm schlecht. Wer auch immer dich durch die Nacht bringt, bitte glaub ihm nicht. Es kommt so anders, als man denkt. Herz vergeben, Herz verschenkt. Es ist so widerlich, ich will das nicht. Denkst du vielleicht auch mal an mich? Es ist so ohne dich. Und wenn du einsam bist, denkst du vielleicht auch mal an mich. Mir ein Bettbezug aus der Zeit, die wir hatten, und trink mir alte Wunden an, so tief und allein. Kein Berg, den ich nicht versetzt hab, zog jede Chance an den Haaren herbei. Für ein Leben lang zu leben, so wild und so frei. Es kommt so an, anders als man denkt. Herz vergeben, Herz verschenkt. Es ist so ohne dich. Ich finde es widerlich, ich will das nicht. Denkst du vielleicht auch an mich? Es ist so ohne dich.
Und zurück im Nachtclub Überpop mit Andreas Moll am Mikrofon. Und wir reden weiter über das Festival Jamel rockt den Förster. Und in Jamel bin ich weiterhin verbunden mit Birgit Lohmeier, der Festivalmacherin. Moin nochmal, Birgit.
Hallo und moin.
Auch der Besucherzuspruch ist mit den Jahren stets gestiegen. Während das Festival anfangs eine reine Musikveranstaltung war, gibt es inzwischen auch ein gesellschaftspolitisches Informations- und Workshop-Programm. Während 2012 und 2013 noch jeweils rund 400 Besucher gezählt wurden, waren es 2014 bereits 650. Einen deutlichen Sprung gab es 2015, sicher auch wegen der Toten Hosen. An den zwei Festivaltagen kamen 1200 Besucher. 2023 waren es dann rund 3000 Fans. Wie viele waren es in diesem Jahr?
Ja, mittlerweile sind wir am Limit. Wir hatten 3500 Besucher und Besucherinnen und mehr fasst einfach unser Forsthof nicht. Sonst wird es ungemütlich eng. Dabei wird es also bleiben.
Und Jamel rockt den Förster ist jedes Jahr wieder Anlass für viele Medien, über das Festival und den Grundgedanken dahinter zu berichten. Auch im Ausland hat man Notiz von dem Neonazidorf und dem Kampf gegen Rechtsextremismus genommen. Doch bringt es etwas? Jetzt stehen die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen fest. Seid ihr da geneigt zu resignieren? Oder sagt ihr auch mit Blick auf die anstehenden Wahlen in Brandenburg jetzt erst recht?
Auf jeden Fall jetzt erst recht. Wir sind natürlich wahnsinnig besorgt, gerade ob der Wahlergebnisse jetzt in den ostdeutschen Bundesländern und ganz generell europaweit mit dem Rechtsruck. Trotz alledem ist jetzt genau der Zeitpunkt zu sagen, jetzt erst recht, Leute, steht auf, werdet laut, sprecht euch für die Demokratie auf, wenn ihr in einer offenen Gesellschaft leben wollt und gibt Paroli. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Auch die, die bisher nur auf dem Sofa gesessen haben und nichts gemacht haben. Sagt in eurem Umfeld, in eurem Alltag, was ihr haben wollt in unserer Gesellschaft. Wollt ihr diktatorische Verhältnisse, autokratische Verhältnisse oder wollt ihr weiter in so Freiheit leben, wie wir das in Deutschland zum Glück noch haben?
Dein Mann Horst Lohmeier hat in einem NDR-Interview 2022 gesagt, Zitat, wir sind zwar 363 Tage im Jahr relativ allein mit diesen Rechtsextremen, aber zumindest sind im Geiste ganz viele Menschen bei uns. Wie sehen denn diese 363 Tage im Jahr bei euch konkret aus?
Naja, wir sind ja beide Großstädter, wir sind gebürtige Hamburger und haben ganz bewusst gesagt, Mitte 40, wir möchten was ganz anderes machen. Nach St. Pauli war innerhalb Hamburgs auch kein anderes Stadtviertel mehr attraktiv für uns, sodass wir uns wirklich ein Objekt auf dem Lande gesucht haben und fanden eben den alten Forsthof in Jamel. Und leben hier wirklich so, wie wir es wollen, mit ganz viel Natur, mit unseren Tieren zusammen und ganz wenigen Besuchern und guten Freunden. Und das reicht uns tatsächlich auch. Also wir sind gerne allein. Wir sind auf keinen Fall einsam.
Für euer gesellschaftliches Engagement seid ihr mehrfach ausgezeichnet worden. 2011 bekamt ihr den Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage des Zentralrats der Juden sowie den Bürgerpreis der Zeitungen. 2015 wurde euch der Georg-Leber-Preis für Zivilcourage der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt verliehen. 2018 folgten der Preis für Popkultur, für gelebte Popkultur und der Sonderpreis der 1Live-Krone. 2022 habt ihr den Regine-Hildebrand-Preis der Deutschen Sozialdemokratie erhalten, 2023 den Humanismuspreis für Menschenrechte. Wie stolz seid ihr?
Solche Preisverleihungen machen uns wahnsinnig stolz und vor allen Dingen dienen sie auch der Sache, dass wir mit unserem Thema, mit diesem sogenannten Nazidorf, wieder in den Medien stattfinden. Das ist ganz wichtig. Wir möchten nicht in Vergessenheit geraten mit dem Thema Gefahr vom Rechtsextremismus und das, was man dagegen tun kann. Das ist uns wahnsinnig viel wert.
2023 wurde in Jamel erstmals ein mit 1.000 Euro dotierter Demokratiepreis an junge Menschen verliehen, die sich gegen Diskriminierung aussprechen. Dieser Preis soll nun jedes Jahr an ein Projekt vergeben werden, das demokratiefördernd wirkt bzw. dem Gemeinwohl dient. Welches Projekt hat Ihnen dieses Jahr bekommen?
Horst und ich haben gesagt, wir haben so viele Preise erhalten, jetzt wollen wir auch mal was zurückgeben. Das ist also ein Preis, den wir selber als Privatleute stiften. Der ist mit 1.000 Euro dotiert und geht an junge Menschen bis maximal 21 Lebensjahren. Und dieses Jahr haben wir das Tanztheater Lysistrate des Goethe-Gymnasiums in Schwerin damit ausgezeichnet. Das war schon sehr beeindruckend, weil die haben auch eine kleine Szene aus dem Stück, das wir prämiert haben, vorgeführt auf der großen Bühne. Und ich glaube, das hat schon sehr, sehr ergriffene Mienen gezeigt im Publikum.
Man spürt förmlich das Engagement, das von euch ausgeht. Und es ist viel zu tun. Und ihr tut ja auch viel in und von Jamel aus. Nicht nur, wenn ihr den Förster rockt, wie jedes Jahr im August. Wann genau wird das nächste Festival starten? Und Und fürchtet ihr vielleicht, dass eine rechte Kulturpolitik in der Zukunft für euch bedrohlich werden könnte?
Also der nächste Festivaltermin in 25 steht schon. Das wird der 22. und der 23. August sein. Die Unterstützung ist insofern für uns, die staatliche Unterstützung, ein wenig, ich will nicht sagen uninteressant, aber wir versuchen wirklich über Crowdfunding, über Spenden und Sponsoring unser Budget zusammenzubekommen, sodass wir nicht ganz so bedroht sind wie andere Kultureinrichtungen, von denen ich durchaus weiß, die natürlich, je mehr Gewicht und Stimmen die AfD bekommt in den Parlamenten, in den Ländern, fürchten darum um ihre künstlerische Freiheit, um die Gestaltungsfreiheit, die sie haben, ihre Programme, ihre Ausstellungen, ihre Konzerte zu planen. Also da wird schon sich einiges tun, auch nach der nächsten Wahl in Brandenburg. Da werden viele, viele Kulturschaffende wirklich große Ängste haben, beziehungsweise haben sie jetzt schon.
Welchen Song aus den vielen Jahren Jamel rockt den Förster würdest du abschließend empfehlen?
Ach, da wir immer noch gerne an den Auftritt von Herbert Grönemeyer zurückdenken, wünsche ich mir jetzt auf jeden Fall Mensch von ihm.
Danke für dieses Gespräch nach Jamel, Festivalmacherin Birgit Lohmeier.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch und tschüss. Bis zum nächsten Jamel rockt den Förster.
Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand. Ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Und weil er schwärmt und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt. Und weil er lacht, weil er lebt. Das Firmament hat geöffnet, Rücken los und ozeanblau. Mit Telefon, Gas, Elektrik und bezahlt, und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist okay. Alles auf dem Weg, und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft. Und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt. Und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. Oh, weil er lacht, weil er lebt.
Mensch, nun geht's im Nachtclub Überpop direkt dorthin, wo gerade eine ostdeutsche Landtagswahl stattgefunden hat, nach Sachsen. Und dort gibt es nach eigener Aussage der Band, die sie spielt, gefährlich fremde Blasmusik. Die Rede ist von Banda Kommunale aus Dresden. Und in Dresden ist mir jetzt zugeschaltet Michał Tomaszewski. Hallo.
Hallo.
Von der Band Banda Kommunale. Michał, inwiefern ist das, was ihr macht, gefährlich fremde Blasmusik?
Naja, das ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint. Ich glaube, fremd ist in Sachsen aktuell und schon länger als gefährlich gebrandmarkt. Ja, so versuchen wir unsere Musik zu verkaufen. Ironisch die Umstände aufs Korn nehmen. Und ja, aktuell ist es tatsächlich ein bisschen traurig auch, was uns sozusagen entgegenkommt und was so passiert. Also wir konnten gestern bei einer Veranstaltung auf der Augustusbrücke ein wirklich tolles Konzert geben. Da gibt es als Reaktion auf Pegida seit etlichen Jahren ein Gastmahl für alle. Das findet einmal im Jahr statt und da hat man ausnahmsweise mal das Gefühl, dass Dresden auch eine ganz normale Stadt sein kann mit ganz normalen Menschen, die sich anständig und irgendwie auf Augenhöhe und wertschätzend begegnen, aber das ist leider nicht immer der Fall.
Gefährlich fremde Blasmusik, das habe ich von eurer Homepage übernommen. Eingewandert, ausgezogen, hier geblieben, angekommen, heißt es da. Ihr seid 20 Musiker aus Deutschland, Syrien, Palästina, Schottland, Israel, Brasilien, Italien, Bayern, Russland, Polen und dem Irak. Im Koffer ein Repertoire aus Afropunk, Balkanbrass, Klezmer, Cumbia und orientalischen Hits. Euer gemeinsames Zuhause, Dresden. Michał, was spielst du in der Band und woher bist du nach Dresden gekommen?
Ich spiele Klarinette und lebe seit 98 in Dresden und bin aus Niedersachsen hergezogen und zugewandert. Ja, aber ursprünglich komme ich aus Polen. Also ich bin noch kurz vor der Wende mit meinen Eltern aus Polen abgehauen, um nicht geflüchtet zu sagen.
Für Pegida-Anhänger, heißt es, ist Banda Kommunale der tonale Untergang des Abendlandes. Inwiefern?
Die Band ist ja ein Freundeskreis seit jetzt über 20 Jahren und das verschafft uns zum Glück eine gesunde Distanz zu der Absurdität, die hier möglich ist. Wir haben Pegida vor mittlerweile jetzt 10 Jahren in Dresden hautnah erlebt. Irgendwie eine Versammlung von Menschen, die den Untergang des Abendlandes heraufbeschworen hat. Das Abendland gibt es irgendwie immer noch und Dresden gibt es immer noch und Sachsen auch noch. Wir sind aber mittlerweile 10 Jahre später irgendwie bei einer unsäglichen Debatte über Migration angekommen, obwohl es Realitäten in Deutschland gibt, die nicht politisch sind, sondern gesellschaftlich und die gut funktionieren. Und die Behauptung lag ja immer im Raum, je mehr Migranten in Deutschland, umso mehr ist die deutsche Kultur bedroht. Und das ist natürlich aus kultureller Sicht betrachtet totaler Mumpitz, weil jeder Musiker, jede Musikerin, jeder Mensch, der Kultur macht, weiß, dass die Werte, die Kultur und Musik vermitteln, völlig unabhängig von der Herkunft funktionieren. Also das, was tradiert wird, was man spielt, die Musik, die man nur gemeinsam hervorbringen kann, hängen nicht davon ab, ob jemand aus Syrien oder aus Israel oder aus Russland kommt, sondern wie gut man zusammen spielen kann und wie sehr man sich damit beschäftigt. Und das ist vielleicht so die Antwort, unser Kommentar zu dem, was gerade in Sachsen, in Thüringen, in Ostdeutschland hier passiert. Also der sogenannte Ausländeranteil dümpelt hier seit der Wende unter 10%. Das ist einfach nicht die bundesrepublikanische Realität. Ich möchte jetzt sozusagen Ostdeutschland hier nichts absprechen, aber dass Menschen sich dreimal überlegen, ob sie hierher ziehen, hängt einfach mit einer Voreingenommenheit zusammen, die wir versuchen aufzubrechen, zu zeigen, dass gemeinsam sehr viele Dinge möglich sind. Wir machen ja nicht nur Musik zusammen. Wir mischen uns erstmal politisch ein. Das ist sozusagen das, was wirklich einen Großteil unserer Freizeit auch einnimmt. Das heißt, wir versuchen auch auf der politischen Diskursebene unseren Senf beizutragen. Aber ganz praktisch machen wir zum Beispiel seit vielen Jahren in Kooperation mit dem Ausländerrat Dresden Workshop an sächsischen Schulen, und zwar sachsenweit. Das heißt, es sind Musikerinnen eben aus verschiedenen Ländern, die ziemlich niedrigschwellig an allen Schularten in Sachsen Musikworkshops geben. Das ist Instrumentenbau, das ist Tanz, das sind Rap-Workshops. Und so tun wir zumindest das, was wir können als Musikerinnen, nämlich Musik auf Augenhöhe mit Jugendlichen und Kindern. Das sind so Beispiele. Und dann gibt es einfach noch viele andere Projekte, die wir machen. Wir waren gemeinsam mal in Burkina Faso, haben eine Reise gemacht und versuchen einfach die Dinge, die wir tun, auch natürlich in sozialen Medien mit Film und Bild zu zeigen und irgendwie ein Gegengewicht zu dieser übermächtigen Überpräsenz von Schwachsinn, von rechter Dominanz irgendwie zu kontern.
Da, wo sich Wutbürger in Dresden kulturell abgrenzen, beschallt ihr sie in Clubs, auf Straßen und Plätzen mit, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, serbischen Kočeks?
Čoček.
Čočeks. Kolumbianischen Cumbias oder algerischem Rai. Wie klingt das, Michau, und welchen Song von euch würdest du mir empfehlen?
Das ist sozusagen gar nicht so einfach zu beantworten. Fakt ist, dass wir vor 20 Jahren angefangen haben, als irgendwie eine kleinere Gruppe Musik zu machen. Und damals waren Goran Bregovic und Balkan Beats und Klezmer und irgendwie andere Musik auf Tanzflächen angesagt. Und mittlerweile ist es so, dass wir unsere eigene Musik komponieren. Die Musik, die wir schreiben, ist durch die Herkünfte der einzelnen KollegInnen ein bisschen beeinflusst.
Welchen der Songs würden wir jetzt am besten mal spielen?
Also es gibt einen wirklich schönen Song, der heißt Jak Ptak. Das ist auf unserer Corona-Platte mit dem Titel Klein ist die Welt vertreten mit einer polnischen Sängerin, Karolina Trybauer aus Leipzig. Und das ist eine eigene Komposition und sie hat dazu den Text geschrieben. Also wir haben im Lockdown ein Album aufgenommen und haben alle Freundinnen und Freunde tatsächlich von Lagos bis New York gebeten mitzumachen und ich finde, das ist ein ziemlich gutes Album, ziemlich aufwendig und das ist so ein Song. Jak Ptak.
Was heißt das auf Deutsch?
Wie ein Vogel.
Do datowej siły, bo w serce twe jest przewodnikiem. zapomnij o tym, co za tobą. Uwolnij się i odnieś w górę tamtki czas. Tak, tak jak wiatr, jest łączny dodatory siły, bo serce twe jest przewodnikiem.
Und so klingt Banda Kommunale. Wenn ihr nun einen Song zum Ausgang der Landtagswahlen in Sachsen komponieren würdet, oder vielleicht seid ihr schon dabei, wie müsste der denn klingen?
Der würde höchstwahrscheinlich ähnlich klingen. Also es hat sich ja sozusagen nichts daran geändert, dass wir versuchen, Optimismus und Positivität irgendwie zu verbreiten, trotz aller Stürme und dunkler Wolken. Ich glaube, wir sind jetzt keine zornige Gruppe. Ich höre gerne Punk und ich höre auch gerne Metal und ich höre viele Arten von Musik, wo man merkt, okay, da ist Frust drin, aber das ist bei uns tatsächlich nicht der Fall.
Das mit dem Rechtsruck und eurem Engagement dagegen hat ja eine lange Geschichte. Rückblick. Im September 2015 entscheidet ihr euch als Band, also die Banda, nach tagelangen fremdenfeindlichen Protesten vor der Asylunterkunft in Freital einen Schritt weiter zu gehen. Welchen denn?
Zuallererst haben wir einfach sehr viele Demos in Dresden begleitet und Leute unterstützt, die sich sozusagen Pegida in den Weg gestellt haben. Und das ist alles sehr richtig und wichtig. Aber als Musiker kann man auch Praktisches auf die Beine kriegen und das haben wir auch gemacht. Wir haben sozusagen ein Projekt mit Leuten gemacht, die geflüchtet waren und die Musiker waren. Das heißt, wir haben innerhalb recht kurzer Zeit uns verdoppelt, von 10 auf 20 Leute. Da waren Leute aus dem Iran, aus Afghanistan, aus Syrien dabei und haben gemeinsam jede Woche geprobt. Man kann sozusagen das Ende des Projektes gar nicht so benennen, weil sich sozusagen das Projekt in eine Band verwandelt hat, die wir jetzt quasi geblieben sind. Also die Band ist grundsätzlich offen, würde ich sagen. Es gibt sozusagen Leute, die kommen und gehen. Es gibt einen festen Kern. Und ich glaube, so werden wir auch wahrgenommen. Menschen verlassen ja auch Dresden zum Studieren, zum Arbeiten. Ich glaube, die Band ist eher ein Kollektiv. Es ist eine Idee.
Und als Kollektiv hießt ihr damals Banda Internationale. Und die intensive Zeit mit den mehr als 600 Konzerten und dem Ausflug nach Burkina Faso, die wird im Dokumentarfilm Wann wird es endlich wieder Sommer festgehalten. Den Höhepunkt stellt ein Konzert zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am Brandenburger Tor dar. Vor einer 500.000 Menschen. Wie war das für euch?
Ja, das war auch ein bisschen absurd. Also war total schön. Ne? Das ist irgendwie echt ein wichtiger Tag und wir waren wirklich sehr geschmeichelt, dass man uns eingeladen hatte, vor Daniel Barenboim und Ronny Trettmann und was ich was zu spielen. Also ich weiß auch, dass Angela Merkel da im Publikum saß und ich glaube, das war so ein Augenblick, wir haben da kurz mal zurückgeblickt und haben uns überlegt, okay, krass, wir werden gefragt, Sachsen zu repräsentieren auf einer wirklich großen Bühne und das war auch eine Genugtuung. Also das war irgendwie auch gut, dazustehen und zu wissen, okay, das, was wir machen, ist sichtbar und das ist wichtig.
Nach 6 Jahren ist die Banda Kommunale 2021 wieder zum ursprünglichen Namen zurückgekehrt. Ein Grund, euer Oud-Spieler Tabet aus Syrien wurde eingebürgert. Ihr schreibt Mission Accomplished. Wie sehr liegt euch das Thema Einwanderung nach wie vor am Herzen?
Ja, das liegt uns sehr am Herzen, weil in der Band letztendlich Menschen aus verschiedenen Beweggründen nach Deutschland gekommen sind und bei uns mitspielen. Und wir sind hautnah an diesen ganzen Prozessen dran. Ja, das heißt, es sind Leute, die Ärzte sind oder Informatiker oder weiß ich Kuckuck was und wir begleiten sie seit vielen Jahren und kennen quasi die Umstände, unter denen man eingebürgert oder nicht eingebürgert werden kann und empfinden das selbstverständlich dann auch als ein, ja, echt ein ungerechtes System. Das ist, wenn wir uns die Debatte jetzt angucken, ein islamistischer Terrorist hat furchtbar Menschen ermordet. Nichtsdestotrotz, die Hunderttausenden von anderen Migrantinnen werden in Geiselhaft genommen und müssen sich rechtfertigen und haben letztendlich wirklich nichts damit zu tun. Und ich kann nur sagen, wir versuchen so viele Menschen, wie es geht, kennenzulernen und in Austausch zu kommen und glauben, dass nur so eine gute Gesellschaft funktionieren kann. Und so eine Debatte rückt alle weg vom Verständnis für einen demokratischen Rechtsstaat. Alleine diese Idee der Bezahlkarte ist unglaublich diskriminierend. Ich kann verstehen, dass Politik versucht, irgendwie was zu regeln, aber wir kennen die deutsche Geschichte, Gastarbeiter in den 50ern. Diese Menschen damals und auch über Generationen hinweg später wurden immer als Menschen zweiter Klasse behandelt. Die Identifikation mit dem deutschen Staat, mit dem deutschen Recht, mit der Idee der Demokratie gelingt nur, wenn man Menschen mitnimmt, wenn man sie sozusagen in die Position bringt, teilzuhaben und nicht durch Ausschluss.
Und genau das macht ihr bei Banda Kommunale. Wir müssen zum Schluss dieser Sendung kommen. Euer Sound ist nach 20 Jahren internationaler denn je. Hunderte Konzerte haben aus der Banda eine verschworene Gemeinschaft gemacht. Ihr arrangiert Jazz mit Protestrap, mit orientalischer Melancholie, mit groovendem Afrobeat und Balkan-Sounds. Und es gibt ein Live-Album von euch, live in Rudolstadt. Und welchen Song würdest du mir, Michau, dazu zum Abschluss dieser Sendung Nachtclub über Pop empfehlen? Wo geht's richtig ab?
Oh, da geht's entweder beim ersten Stück richtig ab oder beim letzten. Das kannst du dir aussuchen.
Sagt Michau Tomaszewski von der Banda Kommunale aus Dresden, die übrigens, das möchte ich noch nachreichen, ausgezeichnet wurde mit dem Sonderpreis für Projekte zur kulturellen Teilhabe geflüchteter Menschen, mit dem Sächsischen Preis für soziokulturelles Engagement und mit dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie. Vielen Dank nach Dresden, Michau Tomaszewski.
Ja, danke.
Und am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Moll.
Thank you.